Morgen. Einer meiner Schwachpunkte ist meine Unfähigkeit, längere Zeit ohne Essen zu bleiben. Über viele Jahre habe ich das immer wieder versucht, in den jährlichen Gebetswochen, die wir als Allianz durchgeführt haben für Leiter und Leiterinnen, mir Zeit zu nehmen, um mit Gott zusammen zu sein, ohne zu essen. Darauf liegt ja eine Verheißung Gottes, wenn wir ihn suchen. Leider habe ich immer wieder erlebt, dass ich dann physisch schwächer und schwächer geworden bin. Kopfschmerzen haben sich gezeigt, Schlaflosigkeit, tiefe Unruhe kamen über mich. Ich wurde unausstehlich. Wenn ich nicht esse, werde ich unausstehlich. Und ich merke, ich habe das einfach nicht geschafft, nicht auf die Reihe bekommen. Bis heute nicht, obwohl ich das gerne würde. Aber ich weiß mittlerweile, wie sich Hunger anfühlt. Ich weiß, wie es ist, wenn das tiefe Begehren ist, zu essen, wenn man Hunger hat. Kennst du auch Hungergefühle? Weißt du, wie das ist? Oft werden uns ja diese Bilder von afrikanischen Kindern gezeigt, wie sie hungern, oder? Meistens vor Weihnachten. Weißt du auch, was Hunger deiner Seele bedeutet? Kennst du diesen Hunger deiner Seele? Wie geht es dir, deiner Seele, heute Morgen? Geht es dir gut? John Ortberg hat dazu ein Buch geschrieben. Es heißt Hüter meiner Seele, ordne die verborgene Welt deiner Seele. Sie ist das Wertvollste, was du hast. Und er schreibt darin, jeder Mensch braucht einen Hüter seiner Seele. Und das Erste, was wir vielleicht denken, sagt ja vermutlich Gott. Aber er meint, nein, nicht in diesem Sinn, sondern Hüter der Seele. Jeder von uns ist zuständig dafür, wie es unserer Seele geht. Dass wir Verantwortung übernehmen. Wir können diese Verantwortung nicht einfach an Gott delegieren oder nur im Menschlichen angehen. Wir brauchen einen Hüter unserer Seele. Wir haben die Verantwortung. Was meint Seele? Seele meint im biblischen Sinn nicht einfach Psyche. Psychiater und so. Das ist darin beinhaltet, aber Seele meint das ganze Menschsein mit dem Zentrum unserer Steuerzentrale des Herzens. Unser Herz steuert unser Menschsein. Und wo wir neu dem Gott der Hoffnung begegnen wollen, Hoffnung bekommen wollen, wie es auch Vinci und Regula ausgeführt haben, wo wir innerliche Erneuerung von der letzten Predigt her erleben wollen, von innen nach außen, brauchen wir einen Hunger nach Gott, eine Sehnsucht. Erneuerung der Menschen ohne Gott fängt immer mit der Umkehr des Menschen an, die Gott bereits kennen, oder der Menschen, sagt Hans-Peter Nüesch. Wie können wir erneuert werden? Ich möchte es vergleichen, unsere Seele mit einem Schwamm, einem trockenen Schwamm, der eigentlich sich danach sehnt, Flüssigkeit zu bekommen. Und so ist unsere Seele, wir sehnen uns nach Leben, jeder von uns, mehr oder weniger. In verschiedenen Phasen des Lebens sehnen wir uns nach Wasser, nach Leben. Und spannend ist in diesem Zusammenhang, Urban hat es schon angetönt, wir reden von Hunger nach Gott. Aber das Wichtigste heute Morgen einmal zuerst ist, dass Gott, dieser Gott der Hoffnung, von dem wir in diesem Anbetungsteil mitbekommen haben, der hat Hunger nach dir, nach Gemeinschaft mit dir. Ich will unter ihnen wohnen, sagt Gott. Ich möchte unter den Menschen mit dir zusammen wohnen, das Leben verbringen. Ich will das Verlorene suchen und an mein Herz bringen, sagt Gott. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite begegnen wir dem, dass Gott sich sehnt nach Menschen, nach dir und mir. Nach den ersten Menschen als sie sich aus der Gemeinschaft mit Gott gelöst haben, lesen wir in den ersten Zeilen der Bibel, dass sie sich versteckten unter den Bäumen und Gott rief sie: Adam, Mensch, wo bist du? Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Weshalb versteckst du dich? Über die Jahrhunderte durch die Propheten ließ Gott Menschen rufen: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch an Köstlichem laben. Jesaja 55, 1. Hier redet der wartende Vater. Der himmlische Vater, der Gott der Hoffnung, hat seine Arme geöffnet und sagt: Ich warte auf dich. Der Gott der Hoffnung, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, sagt zu seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz geht: Mich hat herzlich verlangt, mit euch zusammen zu sein. Dieses herzliche Verlangen von Jesus, mit dir zusammen zu sein. Und dann lesen wir die tiefen Schmerzen Gottes, wenn Menschen eigene Wege wählen, weglaufen von ihm. Da sagt er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nicht sagen lässt. Ein Schmerz Gottes. Ich will mit dir zusammen sein, du willst nicht. Weshalb hat der Gott der Hoffnung Hunger nach dir und mir? Je nach dem, wie wir Gott sehen, oder, werden wir die Antwort geben. Er will Wasser für deinen spröden, kratzigen Schwamm sein. Dir Wasser geben. Hast du mal versucht, mit einem trockenen Schwamm dein Auto zu waschen? Du wirst den Lack zerkratzen. Du brauchst diese Flüssigkeiten. Genauso brauchen wir diese Flüssigkeit, das Wasser, das lebendig ist von Gott für unseren Schwamm. Und Gott will dieses Wasser für deine Seele, für dein Leben sein und sagen: Du brauchst nicht mit einem trockenen Schwamm herumzulaufen in deiner Seele. Ich habe Wasser für dich. Wie oft sehnt sich Gott nach dir? 24 Stunden täglich, jede Stunde, jede Sekunde. Jetzt hat Gott Sehnsucht nach dir. Er möchte mit dir zusammen sein. Und wir brauchen als Menschen etwas, das unserer Seele Mitte und Halt gibt. Und Gott will dieser Halt sein. Zwei, wir können uns ja fragen, ja, weshalb springen wir nicht zu Gott? Müssten wir nicht uns alle aufmachen, gerade in der jetzigen Situation, sagen, wir brauchen nicht mehr wie Gott? Aber es gibt Hindernisse und zwei Hauptursachen möchte ich nennen, die uns nicht uns in die Hände, die Arme des lebendigen Gottes der Hoffnung uns werfen lassen. Einmal sind es zerstörerische Gottesbilder. Jeder von uns hat ein geprägtes Bild von Gott, wie er ist. Da lesen wir in Lukas 19, der Diener des Königs. Gott hatte ihm anvertraut, mit den Gaben etwas zu machen in dieser Welt und dann kommt er zurück und kann sagen: Ich habe nichts damit gemacht. Und dann fragt ihn der König: Ja, weshalb hast du dann nichts eingesetzt von deinen Begabungen? Und dann gibt er eine Antwort, die symptomatisch ist. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Oder der ältere Sohn, von dem Jesus erzählt, der neidisch ist auf den jüngeren Sohn. Und derjenige, der wettgelaufen ist, bekommt ein Fest. Und der Vater erbarmt sich über ihn und er wird neidisch. Und dann ruft er aus: Ich diene dir seit Jahren, aber mir hast du nie ein Kalb geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. So quasi, du bist ungerecht und geizig. Wie siehst du Gott? Vielleicht in diese Richtung. Und Gott, Jesus sagt dann in diesem Zusammenhang, sagt diesem älteren Sohn, sagt: Schau, alles, was mir gehört, gehört dir. Ich bin ein Gott, der das Herz öffnet und teilt die guten Dinge mit dir. Oder Jeremia 32, 41, das sollten wir aufsaugen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Stell dir vor, Gott hat Freude, dir Gutes zu tun. Das ist der Gott der Hoffnung. Welches zerstörerische Gottesbild beherrscht dein Seelenleben, das dich hindert, die geöffneten Arme Gottes in Anspruch zu nehmen? Ein zweites Hindernis, Religion statt Evangelium. Wir lesen im Galaterbrief, wie Paulus ein Eifern im Herzen hat und sagt, jetzt habe ich euch Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt, bildhaft. Und ihr geht wieder hin und sagt, wir müssen jetzt alle Gesetze einhalten, damit Gott uns segnet. Und dann sagt er, darf ich euch fragen, habt ihr den Heiligen Geist bekommen durch die Gesetzeswerke oder auch durch das Vertrauen auf das Evangelium? Und Menschen, die mit Jesus leben, sagen, ja, das kapiere ich. Aber die Grundeinstellung unseres menschlichen Herzens ist auf Werkgerechtigkeit eingestellt. Viele Christen glauben im Kopf, dass Jesus durch seine Tat am Kreuz sie ganz angenommen hat. Aber ihr Herz und Handeln funktioniert anders. Sie sagen, ich bemühe mich mit aller Kraft, ein moralisch gutes, integres Leben zu leben, dann segnet mich Gott. Folgen sind dann oft tiefe Unsicherheit, Freudlosigkeit im Glauben, Härte gegen sich selbst und andere, bis hin zu Selbsthass. Ich schaffe das einfach nicht. Ihre religiöse und moralische Anstrengung soll diesen Schwamm füllen. Und Jesus sagt, schau, das funktioniert nicht, du brauchst Lebenswasser von mir. Du kannst das nicht selber produzieren, brauchst es auch nicht. Ich denke, einen Mann, im Gespräch sagt er sein Problem mit Neid und Stolz. Wie kann ich das überwinden? Wie werde ich das los? Wie kann ich hier Sieg bekommen? Und dann schildert er seine Selbstanstrengung. Und man merkt, wie er selber diesen Schwamm seiner Seele, diesen Hunger seiner Seele füllen will. Und wir schauen das miteinander an und sagen, und wir merken aus der Bibel, aus dem Herzen heraus kommt nichts Gutes, sagt Jesus. Dieses Herz bleibt so, außer Jesus kann es mit seinem Wasser füllen. Und das heißt, Evangelium leben, ich gebe zu vor Gott. Ich sage ihm, ich habe Mühe, ich bin ein sündhafter Mensch, ich habe Habgier, Neid und Stolz in meinem Herzen. Vergib du mir, reinige du mich und hilf du mir, ein anderer Mensch zu werden. Und dann kann die Kraft Gottes in unser Leben hineinkommen, wenn wir zugeben. Zugeben scheint so schwierig zu sein, aber wenn wir das mal entdeckt haben, dass dann die Kraft Gottes fließt, wollen wir nichts anderes mehr. Aber wir werden üben, gell? Immer wieder. Wisst ihr, Jesus hat Hunger nach Ehrlichkeit von unseren Herzen. Er möchte nicht, dass wir ihm etwas beweisen oder Selbstgerechtigkeit leben. Da scheitern wir. Das brauchen wir gar nicht. Also Gott ist auf der Suche nach dir. Ein zweites. Anerkenne den tiefsten Hunger deiner Seele als Ausdruck deiner Bestimmung. Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus dürrem, trockenen Land. Nicht nur, weil es nicht mehr regnet, sondern weil das Herz dürr ist und trocken, wo kein Wasser ist. Psalm 63, 2. David bringt seinen Hunger und Durst nach Gott zum Ausdruck. Er hockt in der Wüste und ist in Bedrängnis und erinnert sich daran, wie oft Gott ihm geholfen hatte. Wie oft hat er ihn aus einer Bedrängnislage herausgeführt. Wie oft gab er ihm im letzten Moment zu essen. Wie hat er ihn von seinen Feinden bewahrt, ihn geschützt, seine Seele gesättigt, ihn in die Anbetung hineingeführt. Und jetzt hat er Hunger und sagt, jetzt habe ich es nicht, ich brauche dich, Herr. Er wusste um seine Bestimmung, er lebte sie, er wusste, das kann ich mir nicht selber geben. Das brauche ich von Gott und Gott will mir das geben, weil er mich als Gegenüber von ihm geschaffen hat. Genauso wie uns. Er wusste um diese Bestimmung, die viele Menschen heute verloren haben. Sie wissen nicht mehr, dass ihre Bestimmung ist, mit Gott zusammen zu leben und dass darin ihre tiefsten Bedürfnisse gestillt werden. Der Gott der Hoffnung ist das Leben. Und er ist derjenige, der sein Leben dir geben will. In diesem Sinn lebendiges Wasser, Nahrung für die Seele. Bist du dir bewusst, wo deine Seele am tiefsten hungert? Unsere Seelen hungert. Ich gebe nur einige Einblicke, du kannst selber mit mir darüber nachdenken, wonach dich hungert. Nach Identität. Wer bin ich? Danach bedingungslos geliebt zu werden, angenommen zu sein, um meiner selbst willen, Erfüllung statt immer wiederkehrende Leere, Festigkeit und Halt in unsicheren Zeiten, Orientierung, neue Kraft, Hoffnung, innerer tiefer Friede für mein Leben, Zukunft. Wie geht es deiner Seele? Trocken oder gestillt? Der tiefste Hunger deiner Seele ist Ausdruck davon, dass du vom Gott der Hoffnung geschaffen bist, mit diesem Hunger nach ihm. Und diesen Hunger will er stillen. Wir sind geschaffen, um bei diesem Gott der Hoffnung unsere Mitte unseres Lebens zu finden. John Ortberg sagt es so: Wenn meine Seele nicht bei Gott ihre Mitte findet, mache ich meine Identität an meiner Leistung fest, an meinem Aussehen, meinen akademischen Titeln oder wichtigen Freunden. Wenn ich das aber alles verliere, verliere ich meine Identität. Hat er recht? Wenn wir unser Leben nehmen, dann sehnt sich Gott danach, unsere Mitte zu sein. Beruf, Besitz, Freizeit, Beziehung, Familie, unser Körper, unser ganzes Leben möchte, dass Jesus Christus uns hineinwirken kann und sagen kann, wie wir es leben sollen. Unsere Mitte finden wir in ihm, wenn wir all diese Lebensbereiche auf ihn ausrichten. Und dann werden wir erleben, was wir auf ihn ausrichten, wird er mit seinem Leben wieder durchströmen und Kraft geben. Das ist das Geheimnis. Ich als Schwamm öffne mich für Christus, ich brauche dich in all diesen Bereichen. Und ich möchte jetzt noch einen Bereich hinschreiben, der mir sehr wichtig geworden ist in letzter Zeit, immer wieder. Meine Biografie. Geschwister, Menschen, die hier zuhören, wir kommen von irgendwoher. Und viele von uns tragen tiefe Verletzungen in unseren Herzen. Wir sind gescheitert mit manchen Dingen und brauchen Heilung. Und es ist ein Segen, wenn wir unsere Biografie auf diesen Christus ausrichten und ihm sagen, schau, das sind die Verletzungen, ich habe Hunger, ich verstehe es selber nicht. Hilf mir. Und Gott möchte unsere Lebensbereiche auf ihn ausrichten und mit Kraft durchströmen. Wisst ihr, entscheidend ist nicht unsere äußere Freiheit zuerst. Das schätzen wir sehr und das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist die innere Freiheit oder Gebundenheit, weil unser ganzes Menschsein davon gesteuert wird. Zwei wichtige Hinweise möchte ich hier geben. Echter Hunger bricht oft da aus, wo wir unser Leben nicht mehr im Griff haben, wo wir Nöte und Schwierigkeiten erleben, wo wir merken, jetzt brauche ich mehr, ich kann das nicht selber lösen. Wisst ihr, die schwierigsten Zeiten in meinem Leben waren die Zeiten, wo ich Gott am intensivsten gesucht habe. Immer wieder in diesen Schwankungen, bringt es das überhaupt? Soll ich das noch? Was bleibt mir sonst? Es ist das Beste, wenn wir Gott suchen. Das Zweite, echter Hunger zeigt sich anhand ehrlicher Fragen an den Gott der Hoffnung. Wenn ihr mögt und Zeit habt, lest einmal das Buch Habakuk. Da ist Habakuk und ringt mit den Fragen in der Zeit. Und man könnte meinen, er hätte sie heute gestellt. Das muss man mal nachlesen, wie er sich öffnet und sagt, schau mal, was soll das ganze Unrecht, das da geschieht und du bist Gott, wo stehe ich denn hier? Greifst du nicht ein? Weshalb nicht? Und Gott redet mit ihm und gibt ihm Antworten auf seine Fragen. Hochspannend. Aber er hat seinen Hunger ausgedrückt und sagt, ich habe Fragen an dich, Gott. Hast du auch Fragen an Gott? Stelle sie ihm. Du wirst nie erleben, dass Gott dich abweist mit einer ehrlichen Frage, sondern sagt, ich liebe es, komm mit deinen Fragen, stelle sie. Aber viele Zeitgenossen und Genossinnen dröhnen und dröhnten sich zu mit Aktivität. Unternehmung, Konsumation von Medien, YouTube, WhatsApp, das Handy klingelt ständig, immer überbeschäftigt. Janik, er ist ja in der IGW-Ausbildung, ist jetzt an seiner Abschlussarbeit zum Thema Sabbat. Da geht es um Ruhe bekommen der Seele. Und er sagt in einem Gespräch letzte Woche, Belastung, Überbeschäftigung, ein riesiges Thema auch bei den Jungen. Auch junge Leute müssen zur Ruhe kommen innerlich, müssen Hoffnung haben für die Zukunft. Unsere Zeit kann ja die Chance sein, hier einmal Zeit zu haben, innezuhalten und zu sagen, wo hat denn meine Seele Durst? Und drittes, dass es braucht, wir müssen ehrlich werden mit unserem Hunger. Erkenne, wo der tiefste Hunger deiner Seele bleibend gestillt werden kann und wo nicht. Jesus sagt einen ganz wichtigen Satz in seinem hohenpriesterlichen Gebet, bevor er ans Kreuz geht. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen meint nicht einfach nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen Gott begegnen, wer er ist, wie er ist, aus ihm leben, sich ernähren, ehrlich werden. Ohne Lebensmitteilung durch den Gott der Hoffnung bleiben wir hungrig und durstig, so oft wir uns auch bemühen, das anders zu haben. Nochmal John Ortberg, ein Paradox der Seele liegt darin, dass sie sich einerseits nicht selbst Zufriedenheit verschaffen kann, aber auch nicht in der Lage ist, ohne Zufriedenheit zu leben. Ich habe Hunger. Stimmt das? Wie versuchst du, den Hunger deiner Seele zu stillen? Alles reinziehen, was Megakick gibt, nach Leben aussieht. Menschen zunehmend heute riskieren ihr Leben, um einen Megakick zu erleben. Und da segeln sie mit Wingsuits an den Felsen vorbei, obwohl sie wissen, eine hohe Zahl derer, die das versuchen, werden sterben. Ich riskiere es. Die höchsten Berge, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, spielt keine Rolle. Hunger nach Leben. Schwämme, die nicht gesättigt sind. Oder dann gibt es andere, die versuchen es mit Frust essen. Immer wenn ein Frust eine Niederlage, dann wird gegessen. Und andere versuchen es auf die andere Ebene und sagen, ich werde zeigen, was ich kann, ich werde so mager, dass ich mich leiden kann und esse nichts mehr. Es gibt Menschen, die sterben dabei, weil sie ein falsches Bild haben, weil sie mit dem Hunger ihres Schwammes, ihrer Seele nicht zu Gott kommen. Andere erklimmen die Karriereleiter, obwohl sie bereits schon am Anschlag sind, noch einmal eine Leitungsebene höher. Andere wollen die Aufmerksamkeit, alle Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie leben von den Likes. Täglich, stündlich. Wer liked mich? Bin ich noch geliked? Wie oft? Ein Fass ohne Boden. Andere leisten, 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 leisten. Ich muss besser sein wie andere, dann bin ich jemand. Andere lernen, lernen, lernen. Je mehr ich weiß, wenn ich überall der Beste bin mit meinen Informationen, die ich reinbringen kann, dann habe ich Bedeutung. Beziehungen, eine nach der anderen, um Hoffnung im Leben zu finden und so weiter. Weißt du, wir als Menschen, du wirst immer etwas oder jemand anbeten, wenn du nicht den Gott der Hoffnung anbetest. Und zwar konkurrenzlos. Seht ihr, Benzin ist eine gute Sache für mein Auto, wenn ich irgendwo hinfahren will. Aber für den Schwamm ist es nicht geeignet. Das wird den Schwamm zerstören. Ungenießbar. Unser Hunger nach Erfüllungen, Beziehungen erinnert uns an die Beziehung zum Leben. Und ein leerer Magen bleibt immer hungrig, oder? Und es gibt auch Nahrung, die stillt den Hunger nicht. Bei mir ist zum Beispiel McDonald's Hamburger. Ich kann von den Dingen 3 essen, aber nach einer Stunde habe ich wieder Hunger. Das stillt den tiefsten Hunger nicht. Wir brauchen Vollnahrung und frisches Wasser, nicht Ersatzbrot und Ersatzwasser. Es braucht eine lebendige Beziehung mit Christus. Der Erweckungsprediger der neuen Hebriden, er hat einen Aufbruch unter Menschen erlebt. Trinker haben zum Glauben gefunden, haben Alkohol gelassen. Ungerechte haben ihr Leben bereinigt. Und Menschen haben sich entschuldigt, wo sie Beziehungen kaputt gemacht hat. Er sagt, ich weiß von keiner größeren Tragödie als das Bewusstsein der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu verlieren. Dem pflichte ich bei. Das ist für mich das Schlimmste, wenn ich den Eindruck habe, Gottes Gegenwart ist nicht mehr da. Deshalb ein nächstes, räume Hindernis für echten Hunger weg. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, sagt der Psalmist. Die tiefe, verängstigte, sich zersorgende Unruhe der Seele zeigt ihren Hunger nach Gott. Und der Psalmist weist seine Seele an. Was? Nicht auf sich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott zu harren. Seht ihr? Wisst ihr, manchmal brauchen wir das, dass wir mit dem Erkannten unsere Seele konfrontieren, sagt, liebe Seele, jetzt ist genug gesorgt, zersorgt. Jetzt ist genug falsche Blickrichtung. Jetzt richtest du bitte deinen Blick auf den lebendigen Gott in Jesus Christus. Aber es gibt Hindernisse. Paulus sagt zu den besserwisserischen Korinthern, seid ihr schon satt? Keine geistlichen Bedürfnisse mehr? Gott fragt sein Volk, das sich weit von ihm entfernt hatte, was zahlt ihr denn alles, was nicht satt macht? Unsere Zeit ist ein praktisches Beispiel dafür, was Menschen an Millionenbeträgen ausgeben gesamthaft, um Leben zu finden, und sie finden es trotzdem nicht. Und Gott sagt, was zahlt ihr für diese Dinge? Und es macht euch doch nicht satt. Wir müssen ehrlich sein mit unserem Leben. Was hilft denn wirklich? Was hindert deinen ehrlichen Hunger nach Gott? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich möchte nur 3 Haupthindernisse nennen. Eins ist der Materialismus. In der Schweiz geht es uns immer noch sehr gut mit dem Finanziellen. Seelisch nicht mehr so gut, aber finanziell. Und Jesus zeigt in diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker und sagt, schau, der Reichtum, das ausschließliche Ausrichten auf den Reichtum, auf Materialismus. Es geht nicht darum, dass ich nicht besitzen darf oder nicht genügend Einkommen haben darf. Das soll ich. Aber wo hänge ich mein Herz heran? Und Jesus sagt es so, man kann den Hunger nach Gott ersticken durchs Materielle. Immer etwas Neues konsumieren, immer etwas Neues anschaffen. Sobald ich mich schlecht fühle, etwas Neues anschaffen. Aber Jesus sagt, er spricht vom Betrug des Reichtums. Oder? Wir gehen auf das eine zu und merken, wir haben es und schon muss ich das nächste haben. Und die Lehre kommt wieder. Es ist die blanke Lüge. Wenn du dieses oder jenes besitzt, wirst du glücklich werden. Ja, im Moment. Und dann das nächste. Materialismus. Das zweite ist eben diese Sattheit. Es ist eine unheilige Selbstgenügsamkeit. Ich brauche andere Leiter der Gemeinde. Die christliche Gemeinschaft brauche ich nicht. Ich brauche keine Korrekturen. Ich weiß es selber gut genug. Der Selbstversorgerstolz richtet sich selbstbewusst vor Jesus Christus, den Herrn, auf und sagt, ich habe genug, ich brauche dich nicht. Selbstversorgerstolz statt Abhängigkeit von ihm. Immer wieder bewegen wir uns weg von ihm. Diese Selbstgenügsamkeit zeigt sich unter anderem im Fortbleiben vom Gnadenthron Gottes. Kannst du bei dir selber hineinschauen und sagen, wann war ich das letzte Mal beim Gnadenthron Gottes, wo ich gemerkt habe, ich brauche dieses Leben, ich brauche die Vergebung, ich brauche das Zurechtbringen von diesem lebendigen Gott. Und das führt uns zum dritten Hindernis, geteilte Herzen. Die Augen des Herrn schauen alle Lande, damit er die stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das ist mein Jahreslos. Gott hat mir das geschenkt Anfang Neujahr und es beschäftigt mich seither. Geteilte Herzen werden immer dazu führen, dass wir religiös aktiv werden und weniger vom Glauben haben. Hunger überspielen. Äußerlich ist alles fromm, stimmt alles. Ich besuche sogar Gemeinde und ich lese meine Bibel täglich vielleicht sogar. Aber im Innersten bin ich leer. Ich merke, ich übe irgendetwas als Gewohnheit ein, das mir nicht mehr das Leben von Jesus bringt. Und da sind wir sehr schnell dabei. Ich rede von meinem Herzen. Wie oft merke ich bei mir ein geteiltes Herz? Und wenn man mal die Königsbücher liest darüber und das Urteil über die Könige, dann heißt es immer wieder, aber sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn. Und dann die schwierigen Auswirkungen, die dann geschildert werden. Oder bei denjenigen, die es heißt, sie waren mit dem ganzen Herzen beim Herrn, wie David, wird ein Vergleich manchmal genannt. Der Gott der Hoffnung kann nur ungeteilte, offene, empfangswillige Seelen stillen. Das ist so. Gott zwingt dich nicht. Er wünscht sich, dass du das Herz öffnest und zugibst. Er will dich nicht zwingen. Und manchmal sagen wir, ja, hat dann Gott genug Wasser? Ja, das ist frisches Wasser. Wir haben das beste Wasser hier in St. Gallen, oder? Aus der Leitung. Es ist genügend da, es fließt immer. Aber wenn es nur noch ein Rinnsal ist, dann ist es vielleicht wie bei unserer Dusche in unserem Haus zu Hause. Rost und Kalk haben die Leitung verstopft. Es tröppelt nur noch so. Da kann man keinen Schwamm füllen, oder? Mich hat sehr bewegt bei der Amtseinsetzung von Joe Biden, dem neuen Präsidenten, und wir sind uns ja einiges gewohnt. Und der Pastor Sylvester Beeman hat das Gebet für ihn gesprochen. Und er nannte Joe Biden einen Mann, hören wir gut hin, einen Mann, dessen Lebenserfahrungen ihn gelehrt haben, das Angesicht Gottes zu suchen. Er habe einige dunkle Zeiten in seinem Leben erlebt und er sei jetzt jemand, der von Natur aus ein Mensch des Glaubens ist. Er betet und hört auf Gott. Das sei das, was die USA im Moment brauchen, in diesen schrecklichen Zeiten, wenn jemand Heilung und Versöhnung in das geteilte Land bringen. Ein Mann, dessen Lebenserfahrungen ihn gelehrt haben, das Angesicht Gottes zu suchen. Ich bin gespannt. Aber wisst ihr, mein Gebet ist an Jesus, Herr, erwecke uns Männer und Frauen in der Schweiz, die solch ein Herz haben, die dich von Angesicht suchen, ganz neu. Dafür bete ich. Und da kommen wir zum praktischen Teil. Gib dem Verlangen deiner Seele nach dem lebendigen Gott praktisch Ausdruck. Solch ein Gebet ist der Ausdruck dessen, dass ich wirklich Hunger nach Gott habe. Und das ist das, was Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Ausspruch Gottes wird unsere Seele gesättigt und gestärkt. Da kann Gott reden, da kann er versorgen. Und als Christen verstehen wir Gemeinschaft mit Gott oft falsch. Wir reduzieren das auf einzelne Zeiten der Stille vor ihm. Die sind wichtig, ganz sicher. Aber Jesus will in all diese Lebensbereiche hinein. Er möchte, dass wir sie öffnen für ihn und unser Leben mit ihm teilen, praktisch werden. Es geht bei diesem Gott der Hoffnung nicht darum, mehr religiöse Aktivitäten zu entwickeln. Mehr dieses oder jenes zu tun oder das andere noch weniger. Noch mehr Anstrengung, fromm zu sein. Sondern mehr sich zu öffnen für das, was Gott wichtig ist, was er mit uns teilen will. Es geht letztlich darum, dass wir mit unserer Seele, mit unserem Herzen im Reinen sind mit diesem Gott der Hoffnung. Dass wir uns abgleichen und er so viel hineinlegen kann, wie er das möchte, dass unser Leben erfüllt und stark wird in ihm. Er möchte uns mit seinem Frieden beständig durchfluten, nicht nur am Sonntagmorgen, heute Nachmittag in der Ehe. Dann, wenn es mal einen Konflikt gibt, wenn die Erziehung schwierig wird oder wenn ich mich wie am Samstag genervt habe beim Denner, wenn die Kolonne so lang ist und ich so lange nicht drankomme und dann ich unruhig werde, ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich kann manchmal fast nicht warten, aber dann zu lernen, Herr, du bist da, dein Friede führt mich jetzt. Ich möchte, dass dein Friede mich beständig durchflutet. Diese Lebenssituation, die Versorgung und Hilfe von ihm zu erwarten. Und dann eben die Krone drauf, die Verwirklichung der Herrschaft Gottes in meinem Leben, in meiner Familie, in der Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, in der Regierung, bei Geschäftsleuten. Herr, ich will, dass mein Leben dir zur Ehre dient. Ich möchte, dass du mir Raum bekommst, dass dein Wille tiefer geschieht, deine Herrschaft in mir und anderen mir Raum gewinnt. Und sich überall in der Welt ausbreitet. Das ist das Gebet des Unser Vater. Ich bete es und will, dass Gott zum Zug kommt. Das ist der tiefste Hunger, den Gott in unser Leben hineinschenken kann. Nachdem wir ihm begegnen wollen, möchten wir ihn auch erfahren in dieser Welt. Und dass er Raum bekommt, weil er der Gott ist, der Gutes geben will. Andrew Murray sagt es so. Wie das Wasser immer die tiefsten Stellen sucht und füllt, so fließt Gottes Herrlichkeit und Kraft in dich hinein, wo du gebeugt und leer bist. Das menschliche Herz ist wie ein Becher, den wir Jesus entgegenhalten, damit er ihn mit dem Wasser des Lebens füllt. Oder eben wie ein Schwamm, den wir ihm entgegenhalten und von ihm das Leben erwarten. Wir kommen langsam zum Abschluss. Ich möchte dich fragen, wo ist der Hunger in deinem Leben, in deiner Seele? Was für Strategien verfolgst du, um diesen Hunger zu stillen? Sind es Dinge, die fruchten, die dich näher zu Gott bringen? Seht ihr, euch jungen Leuten empfehle ich, beobachtet gut in unserer Gesellschaft, was abläuft bei Menschen, die den Gott der Hoffnung verloren haben. Und lernt daraus. Ihr werdet sehen, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, stimmt. Ihr könnt es beobachten. Und dann lasst euch erwecken von Gott, für seine Sache einzutreten. Wie ein John Knox betete, Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Ich will, dass sich Dinge bewegen von dir. Oder William Wilberforce, er betete Zeit seines Lebens und setzte sich ein im Parlament in England, damit die Sklaverei abgeschafft wird. Und er erlebt es vor seinem Sterben noch, dass dieses Gesetz erlassen wurde. Sklaverei wird abgeschafft im Herrschaftsgebiet von Großbritannien. Oder Billy Graham, der im Schlafraum von John Wesley diese Frage gestellt hat und Gott gebrauchte John Wesley, um die ganze Gesellschaft in England, die moralisch und sittlich zerbrochen war, wo die Parlamentarier um die Mittagszeit betrunken waren, neu zu machen. Und dann kommt er in diesen Schlafraum. Und er lässt sich erzählen, wie diese Erweckung angefangen hat mit einigen Studenten. Und Billy Graham war da und stellt diese Frage. Heißt das, dass alles mit einer Gruppe von Studenten begann? Ja. Und dann kniet er spontan nieder und betet, Herr, tu es noch einmal. Noch einmal, Herr. Und ich bin überzeugt, Jesus sucht heute Morgen Menschen, die sich ihm geben und sagen, Herr, tu es noch einmal. Und ich habe ein Leben lang, seit ich mit Jesus lebe, dieses Gebet immer wieder gebetet. Herr, tu es noch einmal. Ruf Menschen zu dir. Willst du regelmäßig beten? Herr, willst du uns, mich nicht wieder neu erwecken? So steht es im Psalm 85,7. Willst du regelmäßig beten? Wie steht es mit deinem Hunger nach Gott? Ist er trocken, dein Schwamm, oder gefüllt? Worüber willst du mit Jesus jetzt reden? Du hast Zeit, wir werden einen Moment still. Amen.